Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und gerade haben wir schon gehört, wie die erste Portion Futter für die Löwen rausgeholt wurde. Denn wir sind hier in der Futterküche von der Löwenanlage und wollen heute schauen, wie die Raubtiere hier versorgt werden und auch wie die Tierpfleger der Raubtiere hier in Hellerbrunn arbeiten. Am Mikrofon begrüßt euch diesmal wieder Mischa Trautz und jetzt steht neben mir Quirin Linzeisen. Du bist Tierpfleger hier in Hellerbrunn und auch Teamleiter Raubtiere, sozusagen das Oberraubtier.
Ja, könnte man so sagen.
Zwei große Schüsseln mit Fleisch, da müsste man beim Metzger ganz schön viel kaufen, sage ich mal. Ich würde sagen, jeder hat in seiner Schüssel eher das, was so eine 3-4-köpfige Familie jetzt essen würde, hier in seiner Schüssel, oder?
Ja, es sind immer so um die 1 Kilo pro Löwe, macht jetzt aber auf einen 200-Kilo-Löwen auch nicht so viel aus. Deswegen ist das jetzt so ein kleines Frühstück und das gibt's einmal morgens, dass wir die Tiere etwas näher bei uns haben und kontrollieren können, ob sie fit sind.
Also wir dürfen heute wirklich mal wieder hinter die Kulissen und ganz nah ran. Jetzt hast du schon einen Schlüssel in der Hand, Quirin. Jetzt sieht es hier aus, ich würde fast schon sagen, wie so ein Schleusensystem, also mehrfach gesichert. Also man merkt schon, Raubtiere, bisschen mehr Obacht.
Genau, also gerade unsere Löwen gehören natürlich auch zu den besonders gefährlichen Raubtieren. Also da ist immer Lebensgefahr. Dementsprechend gibt es hier wie in so einem Hochsicherheitstrakt, also mehrere Schleusen, die quasi verhindern, dass jetzt der Löwe einfach mal pauschal gesagt hier auf dem Tierparkgelände frei rumläuft. Und diese Schleusen gilt es natürlich zu beachten. Dementsprechend hat man hier mehrere Schlüssel.
Wir werden übrigens später auch noch bei Vielfraß und Luchs vorbeischauen. Also heute ganz viele Raubtiere im Programm bei uns. So, jetzt geht's los. Wir schließen auf. Oh, okay. Jetzt kommt hier also ein nächster Trakt und wieder zweite Tür. Im Zweifel immer eine Tür mehr, dass man, falls mal eine irgendwie doch vergessen wird, ist immer noch eine mehr da.
Genau, es geht eigentlich gar nicht sicher genug und dementsprechend gibt es ja auch immer eine Zweifachschließung, um einfach zu vermeiden, dass man mal ein Schloss vergisst, dann ist immer noch eins zu.
Oh, hier schaut gleich durchs Fenster nebenan gleich der Erste.
Das ist unser Max, der hat sich also als Erstes zu uns bequemt.
Sie sind erstmal in der Innenanlage gerade, die beiden, da kann man auch reinschauen als Besucherin oder Besucher und jetzt gehen wir aber in den hinteren Bereich, der sozusagen für die Besucherinnen und Besucher nicht zu sehen ist. Ja, wir machen die Türe mal wieder zu. Wow, und jetzt, ich gehe hier gleich mal einen halben Schritt nach hinten, weil jetzt ist da der Max vor mir. Und je näher die da sind, desto mehr merkt man, hui, sie sind groß. Ich bin jetzt so einen halben Meter an Max dran, aber es ist ein gutes Gitter davor. Also keine Sorge um mich, falls irgendjemand Sorge hatte. Und jetzt gibt's Futter von Quirin. Ich versuche mal, das Löwenschmatzen aufzunehmen. Da wird also fleißig das Fleisch weggeschleckt. Was für mich jetzt ein schönes Steak wäre, ist für den eher ein Bonbon, was der kaum kaut, habe ich den Eindruck.
Ja, also Raubtiere, die sind da sehr pragmatisch veranlagt. Das heißt, da wird eigentlich wenig gekaut, sondern eher in kleine Stücke gerissen. Und dann erledigt den Rest die Magensäure, die dann doch sehr stark ist.
Das war's jetzt eigentlich schon mit seiner Schüssel. Das ging relativ zackig. Jetzt kommt das Futter für Max. Und ich bin jetzt wirklich hier auf eine Armlänge dran. Und auch die Augen sind wirklich ganz toll. Diese braun-schwarzen Augen, ganz ausdrucksstark.
Ja, da kann es manchmal nicht schnell genug gehen.
Und schauen ganz erwartungsvoll, die könnten auch noch mehr futtern, hat mein Eindruck.
40, 50 Kilo würden die auch verspeisen können, aber wir haben hier natürlich immer die, ja, ich sage mal, die Aufgabe, die Löwen auch irgendwo zu steuern. Das heißt, wenn die jetzt immer pappsatt sind, dann bewegt sich so ein Löwe in der Regel nicht mehr so viel.
Im natürlichen Lebensraum ist es wahrscheinlich eher so, da gibt es halt manchmal auch nichts, da muss ich eher ein bisschen vorfressen, sage ich mal.
Genau, also in der Natur ist das Ganze sehr gnadenlos, da muss der Löwe also wirklich schauen, wie er auf seine Kosten kommt und wird auch mit Sicherheit ein paar Tage mal ins Leere schauen. Und diese Fastentage, die haben wir hier auch gezielt eingelegt über die Woche, dass der Löwe also immer mal wieder so eine Entschlackung erfährt und da auch mal wieder etwas aktiver wird. Also jeden Tag würden die Löwen natürlich auch dankend Futter annehmen, aber dann wären sie eher mal träge.
Jetzt wird so richtig das Maul aufgerissen und einmal so ein bisschen nachgeschleckt, also es scheint zumindest geschmeckt zu haben.
Rindfleisch ist hier unser Grundfuttermittel und das ist eigentlich immer hoch im Kurs bei unseren Löwen.
Also wir haben hier jetzt im hinteren Bereich der Anlage ja diese Gitter davor. Wir gehen mal in die Nebenanlage, wo die Löwen gerade nicht drin sind. Da kann ich nämlich auch mal bedenkenlos hinklopfen. So, und davor ist aber auch noch wie so ein Seilzug, sage ich mal, befestigt am Gitter. Was ist das jetzt noch?
Also unsere Schieber sind allesamt mechanisch, das heißt, wir wollen da jetzt nicht uns auf die Technik verlassen, sondern da ist wirklich alles mechanisch und dementsprechend ist jeder einzelne Schieber an Seilen aufgehängt.
Also Schieber bedeutet sozusagen die Zwischentüren zwischen den Räumen, sage ich mal, im hinteren Bereich. Ah, jetzt ziehst du da mal dran. Da sind aber auch gleich wieder mehrere Sicherungen hier, also nicht nur einfach zum Hochziehen, sondern dann auch nochmal ein Art Schloss.
Wir haben hier die maximale Sicherheitsstufe. Hier gilt wirklich immer eine Zweifachsicherung. Ist völlig egal, ob jetzt Gehegetür, ob Schleusentür, ob Sicherung vom Schieber, immer eine Zweifachsicherung. Und wir haben hier zusätzlich ein System verbauen lassen, was quasi verhindert, dass jetzt eine zweite, dritte Person mir das Tier auf den Hals hetzt. Das heißt, da hat man früher immer dem Kollegen vertrauen müssen, ob der jetzt weiß, ich bin auf der Außenanlage und die Tiere sind mit gutem Grund gerade in den Innenbereichen. Jetzt ist es so, wenn ich hier arbeite, dann kann keiner dieses System manipulieren. Das heißt, da kann keiner jetzt einfach einen Schieber öffnen, nur weil er denkt, vielleicht sind die Tiere noch drin, die müssen aber raus. Also jegliches Szenario wird hier ausgeschlossen.
Du hast nochmal einen zusätzlichen Schlüssel, den du dann abziehen kannst, oder wie?
Genau, diese Schlüssel, die man hier sieht, die sind quasi Unikate. Die sind nur auf den jeweils angedachten Schieber quasi einsetzbar. Dementsprechend kann ich jetzt nicht mit einem zweiten Schlüssel hier irgendeinen anderen Schieber ziehen, sondern habe immer nur ein Exemplar und wenn ich jetzt hier sauber machen möchte, dann weiß ich quasi, ich kann hier nur rein, wenn wirklich alle Schieber zu sind. Die muss ich hier also alle platzieren, diese Schieber, um wirklich auszuschließen, dass jetzt jemand Zweites hier einfach so auf Teufel komm raus irgendeinen Schieber zieht und mich in Gefahr bringt. Also da ist wirklich noch mehr Sicherheit, als schon zu sehen ist, verbaut.
Auch da haben sich Zoos ja wirklich entwickelt, weil man eben gemerkt hat, okay, eigentlich klar, jeder vertraut sich und man achtet da drauf, aber es kann ja dann doch irgendwie passieren. Ich habe gerade was anderes im Kopf gehabt und so. Da entwickelt sich auch die Sicherheit einfach immer weiter.
Absolut, also jeder Unfall, der in diese Richtung passiert, ist einer zu viel und letztendlich wird man, wie du schon sagst, immer schlauer und das, denke ich, haben wir hier sehr gut umgesetzt und können hier etwas beruhigter arbeiten, weil wir wissen, in dem Moment kann eigentlich nichts passieren.
Was ist für dich jetzt so besonders mit den Löwen, mit diesen ganz besonderen Raubtieren als Tierpfleger?
Geht natürlich eine Gewalt von den Tieren aus, die einfach imposant ist. Das heißt, man ist sich immer im Klaren, wenn man hier auch hinterhalb der Barriere mit den Tieren arbeitet. Es sind einfach Löwen, es sind Wildtiere, die haben mit 200 Kilo Körpermasse natürlich auch den Trumpf in der Hand. Das heißt, man muss sich das wirklich vor Augen führen, dass man hier mit einem Tier arbeitet, was einem das Leben kosten könnte, wenn man wirklich, sage ich mal, nicht aufpasst. Aber dazu haben wir eben diese Sicherheitsvorkehrungen und dementsprechend ist es aber trotzdem einfach ein wahnsinnig beeindruckendes Gefühl, immer mit so einem Tier arbeiten zu dürfen.
Jetzt hast du gerade aber auch sozusagen beim Füttern ja schon mit deinen Handschuhen den schon das Stück Fleisch Richtung Maul durchs Gitter, aber trotzdem. Also beim ersten Mal wäre ich jetzt nicht so ganz sicher, wie ich das machen würde.
Naja, man muss sagen, man kennt sich natürlich über die Jahre. Man weiß, wie die Löwen reagieren. Die Löwen wissen auch, wer ich bin. Sonst wird das wahrscheinlich auf Anhieb nicht so gut funktionieren. Aber wenn da das gewisse Vertrauensverhältnis besteht und sich das auch im Laufe der Jahre aufgebaut hat, dann weiß man einfach, wie man hinlangen muss. Und ich sage einmal, da ist Angst immer relativ schlechter Begleiter, weil das merken die Löwen. Ob man jetzt wirklich mit einer ängstlichen Einstellung vor ihnen steht oder ob man wirklich mit einer zwar respektvollen, aber doch demütigen Haltung vor ihnen steht.
Jetzt hast du gesagt Vertrauen. Wie gewinnt man das Vertrauen eines Löwen?
Ja, also ich sage einmal, wir sind natürlich hier nicht, um die Tiere zu dressieren, zu bestrafen, wenn sie mal irgendwas nicht so machen, wie wir uns das vorstellen. Also die Zeiten sind längst vorbei und man hat natürlich hier als der Vertraute den Bonus, dass wir die Futtergeber sind. So hat sich das Verhältnis eigentlich dann doch relativ schnell geklärt.
Jetzt schaue ich gerade nochmal Max, Benny, wie unterscheidet man am besten?
Also es ist jetzt schon im Laufe der Jahre so eine Eselsbrücke zustande gekommen. Max Mähne, weil er einfach die ausgeprägtere Mähne hat.
Wenn man wirklich allein seinen Kopf mit der Mähne anschaut, das ist so groß wie eine Waschmaschine. Einfach nur Kopf, Mähne, Waschmaschine groß. Unglaublich.
Ja, die Mähne, die ist also immer sehr imposant, aber ich sage einmal, ist natürlich auch nur Fell. Wenn jetzt der Löwe mal klitschnass wäre, dann wird sich das Bild auch schon anders ergeben.
Also imposanter, wenn es nicht regnet.
Genau, und Löwen sind jetzt da auch gar nicht so scharf auf das Regenwetter, also da verbringt man den Tag auch gerne mal im Schutz und dementsprechend ist es aber bei uns so, dass es, auch wenn die Tiere auf den Tag genau gleich alt sind, also aus demselben Wurf, gibt es da hormonelle Unterschiede. Das heißt, beim Max ist also die Mähne etwas ausgeprägter. Und beim Benny, sage ich immer, sieht man die Ohren ganz gut. Die kommen da recht gut zur Geltung.
Wir gehen gerade mal ein bisschen hin. Der liegt hier auch am Eck. Ah, schaut gleich hoch. Wow, der hat grüne Augen, ein bisschen Grünstich gerade zu sehen. Ich dachte, die sind braun oder schwarz was. Ein bisschen Grünstich hat er auch.
Ja, es ist immer je nach Lichteinfall, wie es auch von der Pupille reflektiert wird, könnte man sagen, ist es einmal grünlich, genau. Aber diese runde, große, schwarze Pupille, die ist eigentlich typisch für eben Großkatzen.
Und tatsächlich, da kann man das Ohr gut beobachten. Da sieht man wirklich auch so ein bisschen dieses Katzenartige auf einmal ganz gut.
Genau, also die Ohren sind ja bei allen Katzen wirklich sehr wichtig. Die haben einen sehr guten Gehörsinn und dementsprechend auch sehr viele einzelne kleine Muskeln und Gelenke in den Ohren, damit sie da wirklich in alle Richtungen scharf stellen können. Unterscheidet sie jetzt zum Beispiel von anderen Raubtieren, dass die da wirklich sehr ein scharfes Gehör haben.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellabrunn.de/tickets. Probiert's aus!
Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellabrunn und ich darf weiter Quirin begleiten, der mir heute über das besondere Leben als Raubtier-Tierpfleger hier in Hellabrunn erzählt. Ja, jetzt sind wir bei den Vielfraßen und da kommt gerade einer angehoppelt. Ich sag angehoppelt, passt es? Aber irgendwie kommen sie so, oder angaloppiert, eine Mischung aus angehoppelt und angaloppiert.
Ja, man könnte schon sagen, die hoppeln hier durch die Anlage, weil sie ja in der Natur sehr weite Strecken zurücklegen. Sie sind ja im Grunde in der Tundra beheimatet, auch teilweise Tiger, also bewaldete Regionen, aber da wird so ein Vielfraß auch sehr viel unterwegs sein. Dementsprechend passt es zum Bild.
Jetzt habt ihr ja seit Mitte Mai Verstärkung bekommen. Jetzt sehen wir gerade vor uns, aber ich glaube, das ist noch das Männchen, was schon länger da ist, oder?
Genau, das ist unser Mau. Der hat hier also schon den Vorteil, dass er sich schon bestens auskennt und schon einige Jahre hier bei uns ist.
Und seit Mitte Mai eben ein Weibchen dazu bekommen.
Genau, wir haben jetzt ein neues Vielfraßweibchen bekommen, die Ama. Ja, so ziemlich genau so alt wie unser Mau. Die sind also beide jetzt 12 Jahre alt. Passt eigentlich so ganz gut zusammen.
Ist ja gar nicht so leicht wahrscheinlich, immer dieses Zusammenführen. Ihr sagt ja immer Vergesellschaftung. Die Ama ist also ja aus einem anderen Zoo gekommen.
Genau, also die kam jetzt aus Holland, ist zwar eine gebürtige Duisburgerin, also ich würde sagen, ist des Deutschen mächtig, aber letztendlich muss man da wirklich auf die Genetik achten. Das heißt, es kann immer sein, dass das sogenannte Zuchtbuch da eine Empfehlung ausgibt, welche Tiere auch wünschenswerterweise miteinander züchten sollen.
Das eine ist ja immer das Genetische irgendwie, das andere ist dann doch hier, hey, wie klappt das auch? Da achtet ihr ja massiv drauf, wie verhalten die sich zueinander?
Vielfraße gelten als Einzelgänger, das heißt, da muss man immer auf jedes einzelne Individuum achten, wie verträglich sie auch miteinander sind. Und man kann jetzt natürlich so einen strikten Einzelgänger auch nicht umpolen, dass man sagt, ihr müsst jetzt aber. Dementsprechend muss man erst einmal ganz schonend schauen, wie sie sich zueinander finden, beziehungsweise wie gut sie auch miteinander klarkommen. Aber letztendlich haben wir jetzt da ganz positive Nachrichten eigentlich, weil sie jetzt seit einiger Zeit ihre Anlagen miteinander teilen. Das heißt, da ist in letzter Zeit auch keine Trennung mehr notwendig gewesen. Das muss man ja immer sehr gut abwägen, inwieweit sich dann auch beim Futter der Spaß aufhört, weil man natürlich, wenn beide Tiere auf der gleichen Anlage sind, muss man immer schauen, dass der eine dem anderen nichts wegfrisst.
Die Vielfraße, finde ich, wirken ja immer, allein weil sie eben dieses Galoppieren, Hoppelnde, immer so, ach, irgendwie auch ganz niedlich, ein bisschen fast tollpatschig, aber auch Raubtiere, die wissen, wie es zur Sache geht.
Also den Vielfraß darf man, was das betrifft, absolut nicht unterschätzen. Die haben einfach enorme Kräfte. Als der größte Marder per se ist es einfach ein Tier, was in der Lage ist, auch mal größere Beute zu reißen. Also da kommt in der Natur auch mal das ein oder andere Rentier, Jungtier oder auch mal geschwächte erwachsene Tiere, auch mal Elchkälber, sagt man. Die können dem Vielfraß schon mal zum Opfer fallen. Da sind sie also sehr gewieft.
Stelle ich mir für euch auch als Tierpfleger noch mal schwieriger vor bei so einem eher auch ganz netten Tier, dass man da auch eben immer sagen muss, hey, Obacht.
Absolut, also wir gehen da wirklich unter äußerster Vorsicht auch nur in die Anlage, schauen natürlich auch, dass wir immer einen geeigneten Abwehrgegenstand bei uns haben, weil man kann nie in die Tiere hineinschauen. Wir haben zwar hier auch im Laufe der Jahre ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, aber gerade jetzt bei einem neuen Tier, wo man nicht so recht weiß, wie verhält sie sich.
Was nimmst du denn mit? Ich habe nur gesehen, du hast einen Fußball im Fahrradkorb, der wird dir nicht helfen, sage ich dir.
Nee, also der ist in erster Linie als Beschäftigungsutensil gedacht. Wir haben hier wirklich unsere Werkzeuge, also ein Rechen, eine Schaufel, das ist oftmals schon ausreichend, um den Vielfraß auf Abstand zu halten. Und sind natürlich auch neugierige Tiere, also Marder im Allgemeinen gelten da als sehr neugierig, sehr verspielt und da ist der Vielfraß nicht recht viel anders. Also wir müssen hier auch schauen, dass wir die Tiere bei Laune halten, ihnen immer wieder etwas Neues bieten.
Was sind so die Lieblingsspiele, die du mit ihnen machst, um sie zu beschäftigen?
Der Tag eines Tieres hier hat genauso 24 Stunden. Der endet also nicht mit Feierabend, sondern auch über Nacht. Und wenn wir da mal Futter in Papiersäcken, in Jutesäcken, in Kartonagen verstecken, erhöht anbringen, da haben die Tiere auch mal was zu tun. Dann ist nicht immer nur alles auf dem Silbertablett hier angeboten, sondern die Tiere müssen sich wirklich mal auseinandersetzen, auch mal das Hirn anstrengen. Wie komme ich da überhaupt ran? Und da lässt sich so ein Vielfraß immer am besten beschäftigen. Ansonsten geht auch immer alles mit fremden Gerüchen. Das heißt, da ist Gewürz aller Art sehr hoch im Kurs. Da wird sich drin gewälzt und drin gerieben. Da gibt es nichts Schöneres, um einfach seinen Eigengeruch zu übertünchen.
Und das heißt, dann bringst du mit Curry, Paprika und Koriander.
Du sagst es, also Curry tatsächlich sehr hoch im Kurs bei unseren Vielfraßen. Das ist also wirklich ein herkömmliches Currypulver, wie wir Menschen auf die Currywurst drüber streuen. Und der Vielfraß, der frisst das nicht, sondern reibt sich eben darin und stimuliert auch in gewisser Weise seine Sinne. Das ist dann immer super mit anzusehen, wie sie sich da ein Currybad quasi gönnen.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Wir sind bei unserer letzten Station für unsere Podcast-Folge heute und zwar bei den Luchsen. Und da merkt man schon, Quirin, wie viel bei euch hier in Hellerbrunn bei den Raubtieren los ist, weil kleiner Luchsnachwuchs da ist.
Genau, wir haben jetzt hier seit Ende April 3 Sprösslinge, die unsere weibliche Luchsin, die Mia, mit sich führt. Ja, besonders schöne Situation, weil so einen Nachwuchs hat man jetzt in der Regel nicht so üppig und dementsprechend freut es uns natürlich sehr.
Ist ja jetzt auch tatsächlich super schnell gegangen, war ja der Plan, dass tatsächlich also ein Luchsmännchen dazugekommen ist?
Ja, also es war doch entgegen unserer Erwartungen, wie du auch schon sagst, relativ zügig alles, weil im Endeffekt haben wir Anfang des Jahres unseren Kater bekommen, der ja zugegeben doch noch sehr jung auch ist. Dass es jetzt gleich geklappt hat, freut uns natürlich auch speziell für unsere Mia. Die hat jetzt 2 Jahre ohne Partner hier die Anlage ja bewacht, könnte man sagen. Und jetzt ist hier doch wieder ordentlich was los.
Dreifacher Nachwuchs, wahrscheinlich für euch Tierpfleger jetzt auch wieder eine neue Herausforderung, weil die Mia wahrscheinlich jetzt auch nochmal umso mehr verteidigt. Also wahrscheinlich wird es nicht leichter gerade für euch.
Nee, also die Mia ist wirklich eine richtige Löwenmama. Also die verteidigt ihre Jungen schon gegen alles, was da daherkommt. Das heißt, auch wir Tierpfleger, da kann das Vertrauensverhältnis noch so gut sein. Wir sind natürlich eine potenzielle Gefahr für ihre Jungtiere. Und da muss man natürlich schauen, dass man sich daran tastet. Also nicht ab Tag 1 erst einmal hier mit ihr in die Wurfbox rein zum Kuscheln, sondern da wird erst einmal ja, sich in Zurückhaltung geübt. Und auch unser Kater, der hat da nicht so leichtes Spiel, weil in der Regel, sage ich mal, ist es bei Luchsen so wie für andere Raubtiere auch. Es sind Einzelgänger und normalerweise wird sich der Kater dann
verdrücken.
Genau, er wird das Weite suchen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das arrangieren, dass auch unser Rems da jetzt sein Revier quasi noch beziehen darf, ohne dass er jedes Mal schauen muss, wo darf ich nicht hin, sonst kriege ich eins hinter die Löffel.
Genau, also Mia sagt ihm wirklich, hey, wenn du hier näher kommst, dann wird er schon gefaucht und weggehalten einfach.
Genau, weil im Prinzip geht auch von ihm, auch wenn es seine Jungtiere quasi sind, es geht trotzdem eine Gefahr von ihm aus, weil man natürlich auch nicht weiß, er ist sehr unerfahren, er hatte noch nie Nachwuchs und jetzt wird also geschaut, dass er auch versteht, er braucht sich da gar nicht zu nah an ihren Nachwuchs ranwagen.
Wir haben jetzt die Kleinen auch noch nicht entdeckt, den Rems haben wir entdeckt, der war schon da. War vielleicht froh, dass er uns gesehen hat und nicht die Mia, wo er gleich wieder abhauen muss. Also den haben wir gut entdecken können. Aber die Mama mit den Kleinen suchen wir auch noch. Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen die Aufgabe für alle Besucherinnen und Besucher. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und wirklich ein bisschen Glück haben.
Also da muss man sich tatsächlich etwas in Geduld üben, weil die Mia natürlich jetzt ihre Kleinen nicht auf den Präsentierteller legt. Manchmal gibt es ein paar Ausreißer, also die Kleinen, die sind schon ganz schön forscht, die erkunden jetzt mittlerweile auch die Anlage.
Was hast du schon beobachten können?
Ja, ein paar Kletterübungen gab es schon, das heißt, da haben wir schon beobachten können, wie die Kleinen einfach auf Kletteräste herumspringen und auch das wirklich Ausreißer gibt, die dann der Mama mal davonlaufen. Die Mia hat dann wieder, ja, man würde sagen, alle Hände voll zu tun und das Maul voll quasi.
Die werden dann praktisch ins Maul genommen und da wieder zurückgeschleppt.
Genau, also da gibt es dann diese Tragstarre, da sieht man immer ein, ja, doch leblos anmutendes Jungtier in der Mia im Maul, aber da kann man entwarnen. Das ist also dieser Traggriff von der Mutter, quasi auch eine Erziehungsmaßnahme. Wenn sich das Jungtier zu weit von der Mama entfernt hat, dann wird es einfach mal wieder zurückgeholt und dahin gebracht, wo man es vielleicht besser im Blick hat.
Dann vielen, vielen Dank dir, Quirin, dass du uns Einblick in Luchse, Vielfraße, Löwen gegeben hast und tatsächlich wie gefährlich, aber auch super spannend und schön euer Job hier ist.
Sehr gerne und ich kann nur allen sagen, schaut's vorbei und bringt's ein bisschen Glück mit, dann kann man bestimmt auch die Luchsjungtiere zu Gesicht bekommen.
Das war's dann also von Mir ist ein Tier für diesmal. Wer noch mehr von Raubtieren hören will, dem kann ich Folge 111 von unserem Podcast ans Herz legen. Da waren wir beim imposanten Medical Training bei den Eisbären. Auch ganz besondere Raubtiere hier in Hellerbrunn. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir ist ein Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.